Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Atleti, 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 hola a todos, mein Name ist Luis Suarez und an meiner Seite begrüße ich Marcos Llorente, hola. Oh, oh.
So hübsch schätzt du mich also ein, ja, das passt vom Body her, danke.
Servus, wir sind Servus. Der Tiki-Taka-Pod, ja, ich bin nicht ganz Luis Suarez, mein Name ist Alex Rüger, an meiner Seite wie immer Nils Kern und wir dachten uns, hallo Nils.
Hola.
Hola, wir dachten uns, okay, ich dachte mir, man muss natürlich dem neuen spanischen Meister die Ehre erweisen mit der wunderschönen Hymne des neuen spanischen Meisters, Atletico Madrid.
Ja, da schickt dir doch der Kahle direkt einen Schal zu hier.
Ja, zu Recht, Hymne zu Recht. Singt mit. Ja, Grüße und herzlichen Glückwunsch an alle Rochi Blancos da draußen, an alle Zuhörer, die es mit Atletico halten. Verdienter spanischer Meister, ich denke, da sind wir uns einig.
Ja, ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, auch wenn die Rückrunde nicht so ganz ruhmreich war wie die herausragende Hinrunde bei Atletico, aber der Meistertitel geht in Ordnung, weil eben auch Real und Barca nicht wirklich besser waren, deswegen können wir da natürlich nur gratulieren, im Speziellen natürlich auch dem Leo, unserem Patreon, und der andere Atletico-Fan war dann noch der Hannes Walder, wenn ich das hier richtig habe, nee, Patrick Schabe, Hannes ist Barca-Fan. Ja, also Glückwunsch an euch. Zum 11. Mal setzt sich Atletico die Krone auf und das nach einer insgesamt dann schon ziemlich guten Saison. Die war nicht ganz so gut wie die letzte Meistersaison 13-14. Da hatten sie sogar noch 4 Punkte mehr, 90 damals. Dieses Mal hat es nur für 86 Punkte gereicht, aber trotzdem da in der Hinrunde der beste Fußball, den La Liga bisher zu bieten hatte in diesem Jahr. Ja, Rückrunde ging dann so, aber sie wollten es auch, glaube ich, ein bisschen spannend machen. Im Januar noch 10 Punkte Vorsprung, das wäre ja dann langweilig gewesen.
Vor allem wäre es untypisch Atletico Madrid, ja. Ohne zu leiden, ohne es spannend, dramatisch zu machen, Meister werden, wäre nicht Atletico-Style.
Nein.
Dementsprechend natürlich mussten sie auch im letzten Spiel wieder zurückliegen. Klar, was auch sonst. Es geht wohl nicht anders und mussten leiden und haben auch nicht sonderlich prickelnd gespielt, muss man dazu sagen. Aber eben, ja, verdient gewonnen. Das Spiel gegen Valladolid gedreht, 2-1 gesiegt und sich den Titel geholt. Und meiner Meinung nach nicht nur deswegen verdient, weil sie ja grundsätzlich da oben die ganze Zeit waren, sondern auch wie lange sie da oben waren. Seit dem 9. Spieltag mit einer Ausnahme durchgängig Erster. Also nur am, ich glaube, 32. sind sie kurz abgerutscht, aber natürlich auch dem komischen Spielplan, glaube ich, geschuldet. Aber ansonsten, ne, seit dem 9. Spieltag bis zum 38. mit einer Ausnahme durchgängig Erster. Das ist, glaube ich, hoch verdient. Und ja, es freut mich auch ein bisschen für den Verein an sich, der ja leidgeplagt ist, wo man sich das Leben unnötig schwer oft macht und in so einer seltsamen Corona-bedingten Saison ja eine besondere Meisterschaft, hat auch Cholo, glaube ich, gesagt, ne? Dass es aufgrund der Umstände eine ganz, ganz besondere Meisterschaft, ein besonderer Titel gewinnen ist und der irgendwie zu Atletico passt.
Irgendwie passt, ja. Zu einer komischen Saison natürlich schade, dass keine Fans dabei waren. Aber es ist dann irgendwo auch ein bisschen der Beweis, der Beleg, dass man bei Atletico vielleicht doch ein bisschen besser gewirtschaftet oder zumindest die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Nicht wie bei Barca und Real, wo es viele dann doch Fehltransfers die letzten Jahre gab. Und Atletico hat diesen Umbruch eben auch geschafft. Nicht nur wichtige Spieler wie Godin oder Rodri verloren, und Griezmann natürlich, Juanfran, Felipe Luis und viele, viele mehr, sondern dann auch sich neu neue wichtige dazugeholt. Da muss man natürlich einen Trippier erwähnen, dann die Geschenke in Anführungszeichen von Barca und Real, Llorente und Suarez, wichtig, Carrasco kam zurück, also viele, viele richtige Entscheidungen, auch Mario Hermoso war super wichtig in dieser Saison, da hat einiges, ja, so wunderbar funktioniert, wo vielleicht auch Real und Barca noch fast ein bisschen was von lernen können hinsichtlich Umbruch.
Ja, kann man nicht widersprechen. Vor allem der Suarez-Wechseltransfer oder die Schenkung, wie man es auch immer nennen möchte. Im Nachhinein kannst du natürlich sagen, kluger Schachzug des FC Barcelona, denn Luis Suarez hat ja so die Meisterschaft Real Madrids verhindert. Zumindest an den letzten beiden Spieltagen hat er just die entscheidenden Tore geschossen. Gegen Osasuna das 2:1, gegen Real Valladolid das 2:1. Also ausgerechnet Suarez verhindert den Titel der Blancos. Ich glaube, mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt man als Barca-Fan und auch als Barca-Verantwortlicher natürlich auf diese ganze Personalie, denn du kannst mit Fug und Recht argumentieren, was wäre wenn, ne? Was wäre, wenn Suarez geblieben wäre, wäre jetzt vielleicht Barca-Meister, und ich denke, so falsch ist wäre diese Einschätzung nicht.
Ja, nicht so abwegig, wenn man schaut, wer bei Barca der Mittelstürmer ist und wie oft der gespielt hat, wie oft der getroffen hat. Nee, Suarez ist natürlich eines der Gesichter dieser Saison. Er ist mit seiner 21 Tore in La Liga, haben zu 21 Punkten geführt. Kein anderer Spieler in La Liga hat mehr Punkte seiner Mannschaft beschert. Dahinter kommt En-Nesyri von Sevilla mit 19 Punkten. Also da natürlich absolute Lebensversicherung. Aber auch Simeone und Co. sagen ja immer, Equipo, die ist der Star, die Mannschaft. Also wie gesagt, Llorente hat eine genauso herausragende Saison, Trippier, Savic, Oblak natürlich, Koke ist wieder auferstanden, Saul im Schlusssprint auch wieder ein bisschen seine Form gefunden. Ja,
wieder auferstanden, Resurrección ist doch sein Name, ne? Also die Wiederauferstehung quasi.
Genau das. Wie gesagt, Atletico gratulieren, auch wenn man das als Blanco natürlich nicht gerne macht, aber da bin ich dann auch so gesehen im Nachhinein froh, dass Real Madrid immerhin noch vor Barcelona abgeschlossen hat die Saison, aber für beide war das jetzt kein Glanzjahr. Atletico ja 12 Spiele nicht gewonnen, Real sogar 13 Partien nicht gewonnen, bei Barca waren es am Ende 14 Partien nicht gewonnen, sogar 7 verloren. Mhm. Aber gut, schwamm darüber über die Saison. Mal gucken, nächstes Jahr wird es dann besser, wenn dann auch die Fans mehr und mehr zurückkommen. Dann kann Real Madrid mal wieder angreifen. Aber auch wenn da jetzt noch nie so viele Transfers abzusehen sind, ich glaube, bei Barca das Gleiche.
Wird er angegriffen, ja? Oder wird er...
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Also es ist natürlich noch früh in der Saison, aber ich glaube, beide Mannschaften, Real und Barca, müssen den Umbruch noch weiter vollziehen. Bei Barca ist er, würde ich sagen, 1-2 Stufen schon weiter vorne. Mhm. Ja, mit dem Weggang Suarez natürlich, Weggang Vidal, Weggang Rakitic, da einige alte, satte, teure Stars abgegeben, Pedri geholt, Mingesa, Araujo hochgezogen, Fati, der auch wenn er verletzt war, etc., etc., Dest neu geholt. Also da, finde ich, ist der Umbruch schon auf der nächsten Stufe oder eine Stufe vorangetrieben. Bei Real fürchte ich, glaube ich, wird das jetzt der Fall sein allmählich. Ne? Prominentester Name natürlich Sergio Ramos, über den wir später etwas ausführlicher sprechen werden. Stichwort Nationalmannschaftsnominierung oder Nicht-Nominierung in dem Fall, aber das besprechen wir am Ende. Aber ja, sein Vertrag läuft natürlich aus. Und da gibt es noch eine andere Namen, die
bisschen... Isco muss natürlich
gucken,
was aus Marcelo wird.
Richtig, richtig.
Vielleicht tut sich auch mal was im Mittelfeld, dass zumindest Luka Modric mehr und mehr in eine Mentorenrolle rutscht und nur noch jedes dritte Spiel vielleicht spielt.
Richtig. Und neues, was heißt Gerücht, oder zumindest was ich so aufgeschnappt habe auf Social Media, Hazard steht zum Verkauf. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Edu Aguirre von Chiringuito mal wieder berichtet.
Ja, von daher, da kann sich einiges tun und ich fürchte, da muss sich auch einiges tun, was sich natürlich tun wird. Ja, muss man abwarten. Also auch bei Barca natürlich stehen. Die Sport hat, glaube ich, mit dem Titel aufgemacht vor 2-3 Tagen. Da waren irgendwie 11 Spieler oder so zum Verkauf oder auf der Verkaufsliste. Illustre Namen wie Umtiti, Firpo, Braithwaite und Co. Von daher, ich glaube, da tut sich viel. Und um den Bogen zu Atletico zu spannen, das führt mich zur These, Stand jetzt, warum nicht? Nochmal, Stand heute, ne?
Ja.
Also letzter Spieltag der Saison ist 2 Tage rum, aber Stand heute, warum nicht? Titelverteidigung, Fragezeichen, Atletico.
Warum nicht?
Die eingespielt sind und die anderen beiden kommen aus schlechten Saisons, Umbruch etc. vor sich. Und
wenig finanzielle Mittel.
Genau, also why not?
So. Ist ein guter Punkt. Ich würde jetzt eher nochmal bezweifeln, ob Suarez nochmal so viel Motivation schöpfen kann, um es wirklich allen zu weisen, dass darum ging es ja auch in dieser Saison. So, hey, Barca hat mich fortgejagt und keine schöne Verabschiedung. Jetzt beweise ich es nochmal allen, ob er das nochmal, diese Motivation nochmal so ein Jahr hochhalten kann. Ist natürlich möglich. Und mal gucken, was auch aus Felix wird. Ob der bleibt so gesehen. Habe ich ja auch immer gelobt, wie Simeone seinen Kader handhabt, dass er wirklich alle bei Laune hält. Und auch Kondogbia gefällt mir eigentlich ganz gut. Egal, ob Lodi spielt oder Carrasco irgendwie den Außenverteidiger macht. Da ist schon alles motiviert, speziell im Schlusssprint haben alle wieder ihre Nerven im Griff bekommen, haben da die meiste Überzeugung gezeigt, zumindest mehr als Real Madrid. Und ja, ich glaube, die Mannschaft ist noch lange nicht satt und satt sind eben Real Madrid und Co. Aber bei Atletico, da reift was Neues heran und das sah jetzt auch fußballerisch zuletzt dann wieder ganz gut aus, zumindest immer die Anfangsphasen, wenn es darum geht, Druck aufbauen, direkt mutige Zuspiele in die Spitze. Also ja, ist eine mutige These, aber kann man schon mitgehen.
Ist natürlich eine frühe These. Man muss natürlich den Transfersommer bei Real und Barca vor allem abwarten. Gucken, wer da kommt, wer da geht, wer da bleibt. Stichwort Messi, ne? Also ganz essentiell natürlich. Aber ja, Stand heute hat für mich Atletico den besten, breitesten Kader. Wir haben das schon öfter angesprochen. Du ja auch gesagt, der Kader von Atletico ist in der Breite beeindruckend. Bei Barca und Real ist das nicht so, vor allem der Real-Kader war aufgrund von Verletzungen extrem dünn in dem Jahr. Da muss man abwarten, aber Stand heute würde ich sagen, Atletico nächstes Jahr ja auch einer der oder der vielleicht der größte Favorit sogar, why not? Übrigens, Stichwort Suarez, das will ich noch aufgreifen, tolle Szene, wie er da geheult hat auf dem Platz mit seiner Family, Videocall gemacht, die angerufen.
War das die Family, nicht Bartomeu oder so?
Auch nicht Messi, man munkelt, vielleicht war es auch Messi, aber ich habe eine geile Meme gesehen, da hat einer das Suarez-Bild, wie er heult und sein Handy natürlich hält und auf der anderen Seite war Messi und dann die Frage drüber, Suarez, wirst du mit Agüero in die gleichen Restaurants gehen wie ich? Das war ziemlich geil, weil ja Agüero mit Messi auch beste Freunde oder der beste Kumpel ist und jetzt Suarez weg musste. Also ja, Spaß beiseite, tolle Szene natürlich, wie er da geheult hat, wirklich emotionale Sache. Und er hat auch selbst zugegeben, dass er, wie du schon gesagt hast, dass er Motivation rausgezogen hat aus dieser Abschiebung, ne? Dass Barca ihn wirklich vor die Tür gesetzt hat und rausgekickt hat auf gut Deutsch. Und daraus hat er wirklich Motivation gezogen und das kanalisiert und eben eine tolle Saison gespielt. Muss man auch den Hut vorziehen. Hätte ich ihm so, ehrlich gesagt, auch nicht zugetraut. Also das war wirklich, wirklich klasse. Vor allem, klar, du merkst Zahn der Zeit etc. Er ist nicht mehr der schnellste und hüftsteif ein bisschen, aber absolute, entscheidende Clutch-Goals geschossen, torgefährlich ohne Ende. Das war schon also herausragend.
Ja. Hattest du eben das Thema von wegen gewisse Schlüsselpersonalien bei Real Ramos, bei Barca Messi. Was meinst du denn, das hat auch der Leo Kandolf uns gefragt, wie glaubt ihr, wie lange Simeone jetzt noch bleibt? Meinst du, da könnte jetzt was gehen, nachdem er ja schon letztes Jahr mal angezählt wurde und wenn er sich jetzt meint, wow, die Mannschaft ist jetzt vielleicht am Maximum, besser wäre es, wenn ich gehe, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da steckt noch mehr Zukunft jetzt in der Mannschaft, dass er das noch mehr ausreizen will. Also da ist er jetzt auch kein...
Also auf den Höhepunkt gehen sozusagen.
Ja, nee. Ich glaube, der Höhepunkt ist noch nicht mehr erreicht, also das kann schon auch noch weitergehen.
Eben, Höhepunkt nächstes Jahr, Double, Champions League und La Liga-Titel.
Ja, gut.
ich hätte wirklich gedacht, dass er eher nach dem Umbruch, der jetzt vollzogen wurde, ne, als hier Godin weg waren und Felipe Luis und wie sie...
Im vergangenen Sommer.
Genau, da hätte ich eher gedacht, weil da hat es für mich so gewirkt, okay, die Mannschaft ist, also die... Die Mannschaft, die er so hochgebracht hat, die hat ihren Zenit erreicht und ist auseinandergebrochen, ist too much, aber da geht nicht mehr viel und dass vielleicht lieber der Umbruch von jemand anderem vollzogen wurde, auch natürlich bedingt durch teilweise sehr schwache Spiele, letztes Jahr ausscheiden, Vorrunde, Europa League war ja extrem enttäuschend. Da hätte ich gedacht, okay, er merkt vielleicht, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls, aber er hat mich Lügen gestraft, denn er hat der Mannschaft einen neuen Impuls gegeben, hätte ich so nicht gedacht. Von daher nein, glaube ich nicht, dass er gehen wird, nee.
Das haben wir beide so nicht gedacht, wenn ich nochmal auf die La Liga-Prognose von uns schaue. Wir hatten beide auf Titelverteidigung Real Madrid getippt. Ich immerhin habe Atletico den Sprung auf Platz 2 zugetraut. Du hattest Barca als Zweiten getippt und dann Atletico auf Platz 3 getippt.
Also bei mir war, ich glaube, ich war mir sehr unschlüssig und hab mich nicht getraut, mich klar festzulegen. Also ich meine, ich hätte Barca auch auf Platz 3 und dann so ein bisschen, ja, aber oh, ich will nicht so das blau-rote Herz so ein bisschen, die doch auf 2 getippt, ja. Im Endeffekt hätte ich, um ehrlich zu sein, Real Madrid nicht so schwach erwartet. Also ja, ne? Atletico, ja, den habe ich diese Saison so zugetraut, aber ich hätte Real eine bessere Saison zugetraut. Ja. Und im Endeffekt, es war ja nur ein Sieg, ne? Ein Sieg mehr für Real und zack, wären die Meister. Also es waren ja wirklich 2 Punkte Rückstand, sprich ein Sieg und du bist da vorne. Da muss sich Real in die eigene Nase fassen. Grüße an Spiel gegen Betis, Grüße an Spiel gegen Getafe. Da hast du es verloren. Diese grottenschlechten 0-0. Gurken 0-0s, wo du dir denkst, hä, seid ihr 12. in der Liga, geht's für euch um nichts? Im Nachhinein haben sie da die Meisterschaft verloren. Durch diese unnötigen Punktverluste gegen Mannschaften, die ja nicht mal gut waren. Sondern du warst einfach nur zu schwach. Und warum auch immer blutleer.
Auch da teilweise nur mit irgendwie 12 Profi-Feldspielern angetreten gegen Getafe. Wir können über dann blöde Entscheidungen reden, dass Mariano abseits nicht Tor eigentlich hätte man zählen können. Auf der anderen Seite hat Atletico ist der erste Meister seit 1979 ohne eigenen Platzverweis. Also weder Gelb-Rot noch rote Karte gesehen. Atletico hat die zweitwenigsten Elfmeter kassiert, nur Levante hat noch weniger kassiert. Also da lief schon auch einiges glücklich für Atletico. Das heißt nicht unverdient, aber da hatten sie eben, ja, haben sich die Gegner vielleicht ein bisschen nicht ganz so clever angestellt wie gegen Real Madrid, aber es ist egal, auch gegen Sevilla, das Spiel muss Real Madrid eigentlich gewinnen, muss anders ausgehen, auch von Schiedsrichterentscheidung, aber eigentlich hat es Real Madrid auch nicht so verdient gehabt in dieser Saison. Es wäre wieder ein schlechtes Zeichen gewesen von wegen, oh, jetzt werden wir auch mit nur 14 fitten Spielern noch Meister, da muss ja noch weniger getan werden und dann hätte man noch einen Lucas Vázquez verkaufen können oder so, also ich kann schon auch Positives draus schöpfen, von wegen, der Kader bringt's nicht mehr, es muss weiter Umbruch gehen und alte Stars, alte satte Stars wie Isco, auch eigentlich Asensio, theoretisch könnte man auch einen Varane verkaufen, die man zu Geld macht und dann irgendwie sich vielleicht doch um einen Koundé und Mbappé und Camavinga, was auch immer kümmert.
Ja, die hätte ich schon auch gern, ne? Apropos, hätte ich gern, das ist jetzt ein schönes Stichwort, mit Fantasy Money kaufen, wen man kaufen will. Hinweis auf die Patreon-Sonderfolge. Ja. An die Patreons natürlich, falls ihr die noch nicht angehört habt, anhören. Und diejenigen, die sie anhören wollen, aber es nicht können, tja, müsst ihr eben Patreon werden. Also, liebe Zuhörer, die noch kein Supporter sind, es gibt eine XXL-Patreon-Sonderfolge. Letzte Woche aufgenommen irgendwann, 90 Minuten geht's da zur Sache. Wir haben eure Fragen beantwortet und eine Frage war eben, wen würden wir holen für Barca und Real Madrid, wenn wir quasi unlimited money hätten, also unendlich Geld. Was wären quasi auf dem Reißbrett so unsere Wunschtransfers? Das war eine der spannenden Fragen unserer Patrons. Also hört euch die Patreon-Sonderfolge an.
Es ging auch um bestimmte Hymnen aus Spanien. Da habe ich eine ganz spezielle vorgespielt. Wir haben ein bisschen über Nationalteams und wie wir dazu stehen und geredet und aufgelöst, ob wir jetzt mehr Real- oder mehr Barca-Fans unter unseren Patrons haben.
Ja, also patreon.com/tikitaka-podcast. Da gibt es die Sonderfolge, wenn ihr Supporter seid. Und übrigens, ich muss erwähnen, dass ich in der Sonderfolge vergessen habe, die Atletico-Hymne zu nennen. So, ich will jetzt nicht spoilern, welche Hymne ich toll genannt habe, aber ich habe die Atletico-Hymne nicht erwähnt und das ist ein Fehler im Nachhinein. Jetzt, wo wir sie im Intro nochmal gehört haben, seine wunderschöne Hymne, ein wunderschöner Gesang. Ich war ja auch im Vicente Calderón mal mit dem FC Barcelona bei einem Champions-League-Spiel und da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper, als das Stadion dieses Lied intoniert hat und Atleti gesungen hat und die angefeuert hat. Atletico hat Barca 1-0 aus der Champions League gekegelt. Es war dieses berühmte Spiel von Tata Martino, Barca trug schwarze Trikots und Atleti hat nur 1-0 gewonnen, hätten aber glaube ich 4-0 gewinnen müssen. Ich glaube dreimal an Pfosten und Latte geschossen.
War das 2016?
Irgendwann dann oder 14, 15, 16, keine Ahnung wann, aber auf jeden Fall, ja, tolles Erlebnis und eben toll war auch die Atletico-Hymne. Deswegen, ja, warum ich die Hymne in dieser Special-Folge nicht genannt habe, keine Ahnung, was da in meinem Kopf vorging.
Wenn wir schon kurz beim formellen Part sind, wir sind ja direkt, haben ja losgelegt mit dem mit der Meisterschaftsentscheidung. Wir müssen auch noch natürlich Patreons begrüßen. Zuletzt waren schon Paul Schöne, Bugs Bunny, Heinzelmann, Nico neu da. Nee, Nico ist jetzt neu Barca-Fan und auch Janis Brandt ist ein Barca-Fan. Die Bienvenido, herzlich willkommen bei uns. Und dann auch spannend, jetzt haben sich auch noch der Pascal Ottenbacher und der Damian Espejo als Reyes umgemeldet bei uns. Also das größte Abo mitgemacht. Der Damian habe ich dann Damian auch gefragt, so, wie kommst du? Und er meinte, ich unterstütze meinen Lieblingspodcast. Real Total begleitet mich schon sehr lange. Ein bisschen kann man auch zurückgeben. Ja, ich sage ja immer, Support ist kein Mord. Also herzlichen Dank an euch und natürlich an alle anderen. Jetzt 89.
Gracias. Auch gracias. Von mir. Tolle Sache tatsächlich. Ja, du hast es auch genannt. Real-Fans sind womöglich in der Überzahl. Mal schauen, wie lange noch. Vielleicht kommen jetzt ein paar Rojo Blancos, nachdem sie Meister geworden sind. Ich habe hier die Hymne gespielt und gesungen. Ja, liebe Rojo Blancos da draußen, wie schaut's aus? Ja? Wollt ihr denn nicht Teil von Tiki-Taka sein? Ja, vielleicht gibt es in Deutschland zumindest mehr, die jetzt zumindest auf den Verein gucken. Ne? Ich finde es ja ein bisschen schade, dass in Deutschland tatsächlich ja, Atletico ein bisschen übersehen wird. Also sehr Real und Barcelona dominant.
Wir müssen mal eine Werbeanzeige bei der Peña Atletica Centuria Germana schalten.
Mach also das.
Der Fanclub vom André Kahle.
Mach das.
Der immer die Werbetrommel rührt.
Mach das.
Hast du noch was generell zum Meisterschaftskampf? Sonst würde ich mir noch andere Tabellenregionen.
Ich glaube, schauen. Wir sollten auch auf andere Tabellenregionen blicken, ja, tatsächlich.
Ja. Dann machen wir doch weiter mit dem Kampf um die Europa League-Plätze, denn da gab es ja auch noch letzte Entscheidungen. Drei Teams haben noch um diese zwei Plätze gekämpft, aber es blieb alles dabei. Real Sociedad 5., Betis 6., Glückwunsch, die haben einen großen Sprung gemacht zur Vorsaison und es blieb auch dabei, dass Villarreal nur 7. ist. Das heißt, sie sind sicher Conference League, aber
können upgraden quasi, nämlich wenn sie ihr Europa League-Finale gegen Manchester United gewinnen, dann entfällt der Conference-League-Platz für Villarreal natürlich, aber vor allem für La Liga auch und Villarreal startet in der Champions League. Sprich, dann hätte, also aktuell hat La Liga zwei Europa-League-Teilnehmer und Villarreal als Conference-League-Teilnehmer. Mhm. Gewinnt Villarreal das Finale, starten sie in der Champions League und es gibt keinen Conference-League-Teilnehmer. Mhm. Ich glaube, Villarreal wird sich noch mehr als zuvor ins Zeug legen gegen Manchester United, weil auf Conference League haben, glaube ich, die wenigsten Bock. Union Berlin, okay, die haben richtig Bock drauf, aber ich glaube, Villarreal, für die wäre das schon eine Enttäuschung, nicht mal in der Euro League zu spielen.
Ja.
Von daher, die werden jetzt extra motiviert sein. War natürlich eine bittere Enttäuschung, würde ich sagen, gegen Real dann noch in der 90. verloren zu haben. Wobei selbst ein Unentschieden hätte ja nicht gereicht. Also es sah ja gut aus mit Führung gegen Real Madrid. Aber dadurch,
Betis hat ja 0-2 zurück
gegen auch. Ja. Genau, zwischenzeitlich lag Betis hinten übrigens. Das Führungstor für Celta, darüber muss man kurz sprechen, ein absolut lächerlicher Elfmeter. Also wie du in dem Spiel, wo es für Betis um so viel geht, so einen lachhaften, lächerlichen 90-95% Schwalben-Elfmeter pfeifst, ist mir unerklärlich in Zeiten von VAR. Also Gott sei Dank hat Betis das noch gedreht, sage ich ehrlich. Erstens übrigens Euro-Betis, sehr cool. Also ich freue mich, dass dieser Verein wieder in Europa ist. Und dann aber, der Elfmeter war lächerlich, aber ja. Ja, ist halt so, ne? Also jetzt aus Villarreal-Sicht die Chance in den eigenen Händen so ein bisschen gehalten zumindest, aber die Niederlage.
Ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, nur unentschieden gespielt. Oder Fokus Europa League. Villarreal ist ja auch die Mannschaft, die meisten Elfmeter in dieser Saison bekommen hat. 13 Stück. Das ist ja mittlerweile auch eine kleine Stärke von ihnen. Oder irgendwie, dass da Moreno sie rausholt und dann auch direkt verwandelt. Aber so gesehen eben...
Alle verwandelt übrigens, glaube ich. Boah, ich glaube, 10 oder hat er 10 oder 11? Oder sogar... Nee, ich glaube nicht, dass er alle geschossen hat. Müsste ich jetzt nachgucken.
Egal, aber für Unai Emery kam ja zur neuen Saison, um eben irgendwie die Mannschaften der Europa League weit zu führen, hat jetzt eben zwei Plätze und nur zwei Punkte schlechter als Javi Calleja in der Vorsaison abgeschlossen. Da hat es noch zu Rang 5 gereicht und da 60 Punkte, aber Rang 5 sich jetzt auch Real Sociedad geholt und die sich eben nochmal deutlich gesteigert, 6 Punkte mehr zur Vorsaison und da mit Pokalsieg, dem alten Pokalsieg, da richtig stark waren ja zu Saisonbeginn mal noch Tabellenführer eine Zeit lang. Aber ein bisschen eingebrochen, aber auch von La Real eine ganz starke Saison.
Ja, oder? Also ich freue mich, dass Real Sociedad 5. ist und Betis 6., dass beide in der Euroleague spielen, finde ich cool. Die Vereine verdienen das, finde ich. Vor allem Betis nach einer sehr, sehr enttäuschenden letzten Saison, die man ja fast schon vergisst, wie grottenschlecht die da waren. Ewig 14., 15., irgendwie sowas, 13. gewesen. Ja. Toll, dass die in Europa zurück sind. Auch wenn es kurios ist, mit Torverhältnis 0. 50-50 Tore. Also allein schon 50 Tore kassieren musst du auch erstmal schaffen, aber dann 0. Der über dir hat plus 21, der unter dir plus 16 und du mit Torverhältnis plus 0. 6. werden. Ist auch ein Kunststück. Ausmachen.
Hat Pellegrini einiges machen, schaffen müssen. In der Hinrunde gab es noch viel mehr Gegentore. Aber dann hat er irgendwie eine Bartram herausgenommen. Dann ging das irgendwie mittlerweile. So hat jetzt wirklich Betis 9 Plätze besser gemacht zur Vorsaison. 20 Punkte mehr. Den gleichen Sprung hat auch Celta gemacht. Also auch für die ging es 9 Punkte raus, nachdem man sich ja in der Vorsaison so am letzten Spieltag gerade noch so im Fernduell mit Leganés irgendwie retten konnte. Also für die ganz große Saison. Da auch nur nochmal der Hinweis, liebe Zuhörer, wir werden natürlich auch nochmal eine große Saisonabschlussfolge machen mit unseren Tiki-Taka-Awards und Enttäuschung und Überraschung der Saison und Team der Saison. Ja. Deswegen werden wir da jetzt gar nicht so ausführlich über Osasuna und so weiter reden, nur halt mal so grob über die Entscheidung drüber fliegen.
Ja, ich muss mir noch was merken zu Celta, muss ich mir aufschreiben, was ich dann in der Sonderfolge, die wir die Tage jetzt aufnehmen, wann wir sie publizieren, wissen wir noch nicht. Vielleicht die Tage, vielleicht Wochenende. Ja. Irgendwie sowas, mal gucken. Für alle zugänglich natürlich, also nicht nur für Patrons, sondern für alle Hörer. Mhm. Aber da habe ich interessante Stats und Infos zu Celta. Auf denen basierend darauf werde ich ein paar Thesen raushauen für nächste Saison. Also freu dich schon mal, Nils. Ja? Kleiner Cliffhanger hier von mir.
Spannend. Ja, das werden wir auf jeden Fall aufnehmen nach dem Europa-League-Finale. Das findet ja Mittwoch 21 Uhr statt. Wie rechnen wir denn jetzt die Chancen aus für Villarreal gegen das eigentlich fast, ja, ich will nicht sagen übermächtige United, aber die haben halt dann doch auch eine ganz ordentliche Saison gespielt und da sind einige in Topform.
Wird
das eine Klatsche am Ende?
Nein, eine Klatsche glaube ich nicht, weil Villarreal hat auch gegen Real Madrid gezeigt, das ist eine richtig gute Fußballmannschaft, aber ich fürchte, es wird nicht ganz reichen für Man United. Also ich glaube, sie schießen ein Tor, vielleicht sogar zwei. Mhm. Aber hinten die Abwehr ist mir nicht immer so geheuer, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich glaube, gegen Rashford und Co. Werden sie mindestens 2 kassieren. Also irgendwie, ich glaube, ich tippe 3-2 oder so. Kann ich mir vorstellen. Also ich fürchte, es reicht nicht. Es würde mich mega freuen, weil dann hätte La Liga 5 Champions League Teilnehmer, wäre eine tolle Sache und für Villarreal natürlich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Ja,
das erste Finale überhaupt.
Erste Finale überhaupt in Europa, dieser ganz immer noch recht kleine Verein, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, was, 50.000 Leute wohnen in Villarreal nur oder so? Irgendwie so? Ja, 50.000 Einwohner? Das ist sowieso schon eine grandiose Leistung und wäre fantastisch, aber ich fürchte, Menu ist ein bisschen zu gut.
Ja, mal sehen. Mittwoch 21 Uhr. Du tippst 3-2 für United. Um ein bisschen Optimismus zu verbreiten, vielleicht gewinnt einfach Villarreal mit 3-1.
Was?
Moreno haut wieder 3 raus, Bakker letztens Hattrick. Ja. Eigentlich wissen die schon, wo das Tor steht.
Aber ja, du sagst. Ich sag mal so, Villarreal muss auf Unentschieden spielen, weil Elfmeter können sie. Ja? Da haben sie geübt das ganze Jahr. Übrigens, ich habe es nachgeschaut, Moreno 10 von 10 in der Saison. Also der hat 10 Elfmeter schießen dürfen und noch alle verwandeln. Der hat auch einen geilen Elfmeter. Geile Elfmeterschusstechnik. Also guckt den Torwart da immer so halb aus und ist absolut abgezockt bei Elfern. Also die müssen nur in Anführungszeichen auf Meterschießen spielen, dann bin ich zuversichtlich.
Ja, und dann klebt sich Moreno mal einen Bart an und mal setzt er sich eine Brille auf und hat immer einen anderen Namen, damit er 5-mal schießen kann. Ja,
genau.
Ja, Morena, Moreni und Morenu. Ja. Mal gucken. Dann Abstiegskampf. Auch da waren ja noch 2 Entscheidungen offen. 3 Teams haben sich da noch um den letzten Klassenerhaltsplatz gekämpft, sage ich mal. Eibar war schon sicher unten, hätte aber noch irgendwie sich mit einmischen können. Hätte es gegen Barca zu einem Sieg gereicht. Ich hatte ja 1-0-Sieg getippt, auch für einen schönen Abschied von Eibar. Das ist nichts geworden und es ist auch nichts geworden für Valladolid. Aber Respekt, Elche hat sich doch noch irgendwie gerettet, ist da am letzten Spieltag aus der roten Zone gesprungen und hat Huesca nach unten gezogen.
Ja, weil Huesca die Monsterchance in den eigenen Händen hatte und es vergeben hat. Und ein Sieg hätte gereicht, einfach nur gewinnen gegen Valencia. Leute, dieses launische Valencia zu Hause einfach nur schlagen, für die es um nichts geht, und Huesca wäre gerettet gewesen, denn Huesca hatte den direkten Vergleich gegen Elche gewonnen. So reicht es Huesca nur zu einem 0-0. Ein bisschen Pech auch. Sandro Ramirez, der Ex-La Masia-Boy, hat einen Schuss gegen Sillessen abgegeben und der klatschte dann ein bisschen so an den Pfosten aus Spitzenwinkel. Das war so eine ziemlich gute Chance. Also, das eine Tor wollte einfach nicht fallen und du hast auch gesehen, Huesca musste gewinnen, sie wussten, sie müssen gewinnen, oder was heißt müssen, auch wenn Elche nicht gewonnen hätte, wären sie ja mit dem Unentschieden auch drin geblieben, aber die spielen auf ja, Sieg und können halt das Tor nicht schießen, weil sie eben eine der schwächsten Offensiven La Liga sind. Ja. Ich glaube, die drittschwächste mit 34 Toren in 38 Spielen. Nur Eibar und Getafe haben weniger Tore und Elche genauso viele. Und am Ende hat es halt wirklich das eine Tor gefehlt, weil sie offensiv einfach zu zahnlos waren. Ja. Was willst du machen, ne?
Ja, bitter. Wir hatten ja beide Elche eigentlich als Tabellenletzten getippt, Huesca als Vorletzten. Und so gesehen hat dann jeder noch einen richtigen Tipp. Ich hatte Eibar, du hattest Valladolid, da zwei richtige. Aber dass sich Elche da noch rettet eben, da du hattest ja, als Frank Escriber zurückkam, wann war das im Januar, Februar, hattest du ja schon gesagt, oh, das geht
genau,
noch was.
Genau.
Daran hatte ich nicht geglaubt, weil Elche ist für mich so eine ungreifbare Mannschaft. Ich kann da weder Positives noch auch Negatives sagen. Also irgendwie.
Ja, aber so eine, da zeigt sich wieder der richtige Coach. Und auch Alavés, wir haben es in den letzten Folgen ja auch angesprochen, und auch Elche haben die richtigen Coaches geholt. Nämlich Coaches, die besser sind als die Abstiegszone. Also Calleja war ja eben erfolgreich bei anderen Vereinen zuvor. Escriba eben auch. Beide bei Villarreal, glaube ich sogar, ne? Gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sprich, das sind keine typischen Feuerwehrmänner, wo du denkst, boah, jetzt ist die Not am größten, wir holen irgendeinen Typen, der Abstiegskampferfahrung hat. Nee, das sind eigentlich Trainer, die eher Mannschaften trainieren, die Platz 10, die zwischen Platz 10 und 7 oder Platz 10 und 5 landen. Also die besser sind als diese Tabellenregion, und das hat sich ausgezeichnet. Also es war wirklich eine tolle Sache. Ja, bitter natürlich für Huesca, aber Elche hat das die richtigen Schlüsse gezogen, den richtigen Coach geholt, und Alavés erst recht. Wir haben es ja in der letzten Folge, glaube ich, ausführlich besprochen, wie toll da die Serie war.
Ja. So geht es eben für Eibar das erste Mal seit 2014 runter. Damals waren sie ja noch La Liga Neuling, haben sich dann jetzt eben 7 Jahre wacker in La Liga geschlagen als irgendwie absoluter Underdog mit dem kleinsten Etat, kleinster Kader, ältester Kader und so weiter. Aber da war dann doch die Belastung ein bisschen zu hoch und ohne Fans. Ich glaube, sie sind auch die schwächste Mannschaft zu Hause. Nur 2 Siege, 10 Niederlagen zu Hause. Da haben sie schon auch besonders gelitten. Eibar muss runter, Valladolid muss runter. Die sind ja 2018 aufgestiegen, sind aber eher eine typisch klassische Fahrstuhlmannschaft, würde ich sagen. Und ja, Huesca direkt wieder runter. Da ist schade, wir haben ja immer gesagt, Huesca ist eine cooler Verein, erstmal wegen dieser Kapitäns-Armbinden-Tradition, dass sie immer die Auswärtsbinde der gastgebenden Mannschaft anpassen, da neue Motive. So gesehen hätte es mich eher gefreut, wenn die Klasse halten. Denn Elche war ja für mich die Mannschaft, einerseits, die kam ja schon als Sechster aus der Segunda Division hoch, minimal irgendwie 2 Tore in diesen 4 Playoff-Spielen erzielt oder so, aber es hat gereicht. Und Elche hat eben nach dem Aufstieg direkt Pacheta entlassen. Also da hätte ich mich gefreut, wenn sie da die deswegen noch runter mussten. Pacheta ist mittlerweile bei Huesca, wenn es da am Ende noch gereicht hätte.
Ja, aber ja, das ist auch so eine ironische, bittere Sache, ne? Bei Elche entlassen werden, dann geht er zu Huesca.
Sieht gut aus
und dann steigt dann doch ab und Elche bleibt drin. Also für ihn natürlich vierfach bitter, sage ich jetzt mal. Ironie des Schicksals so ein bisschen. Unterm Strich, finde ich, hätten es am Ende wirklich beide verdient, drin zu bleiben. Also es war wirklich absoluter Münzwurf da. Wie gesagt, Sandro das eine, die da die Chance, wenn er 3 mm weiter links schießt, ne, gewinnen die irgendwie 1-0. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, wir werden übernächstes Jahr Huesca wieder in der ersten Liga sehen. Wenn die halbwegs ihren Kader zusammenhalten, wenn die auch den Trainer behalten, glaube ich, steigen die direkt wieder auf.
So ein Rafa Mir wird ja nicht in die zweite Liga gehen und der war ja auch so
eine Lebensversicherung. Der ist ja eh nur ausgeliehen, glaube ich, ne? Von den Wolverhampton Wanderers. Also da würde mich nicht wundern, wenn den Valencia oder Celta oder irgendwie sowas holt. Genau. Würde mich echt übel. Oder Granada oder was weiß ich wer. Ja. Von mir aus sogar Real Sociedad. Also das würde mich nicht wundern. Das stimmt, der wird weg sein und vielleicht der ein oder andere Spieler auch, aber wenn die halbwegs den Kader und den Trainer so zusammenhalten, sage ich direkt der Wiederaufstieg. Mhm. Auch da wieder sehr frühe Prognose von mir. Aber ja, also ich finde, es stimmte in der Mannschaft in der Rückrunde. Ist halt einfach, das eine Tor hat halt gefehlt auf gut Deutsch. Das ist halt immer so.
Die 90. Saison in der Primera Division ist am Sonntagabend mit einem 1-0-Sieg zwischen Sevilla und Alavés zu Ende gegangen. Da Papu Gomez das letzte Tor der Saison erzielt. Auch ganz schick irgendwie so aus 20 Metern. Irgendwie Ball dreht sich noch ins lange Eck. Vorher noch Granada-Getafe 0-0. Auch fast typisch. Getafe kann einfach keine Tore schießen. Und da Thema Tore. Es waren am Ende in diesen 380 Spielen der Saison 953 Tore. Das ist ein Schnitt von 2,5 Treffern pro Partie. Was schätzt du dann da? Wo ist La Liga im Vergleich zu den anderen fünf Top-Ligen?
Da brauche ich nicht schätzen. Ich glaube, das weiß ich sogar. Sie sind die schwächste dieser fünf Top-Ligen. Ich weiß die Zahlen von den anderen nicht, aber nirgends werden so wenig Tore geschossen in den Top-Ligen wie in La Liga. Das ist, also es sagt mir eh schon der Augentest. Aber ich, ja. Ich habe es auch schon.
Was schätzt du denn, wer ist ganz oben auf Platz 1?
Die Serie A.
Sehr gut, ja. 3,06.
Und normalerweise ja immer die Bundesliga, da geht es immer ab, aber die, in der Serie A gab es schon
dieses Jahr ging es ab.
Dieses Jahr, ich meine auch letztes Jahr, also eine große Rolle spielen da Atalanta, die irgendwie immer mal wieder 5-0, 7-1 etc. gewinnen. Also offen,
CR7,
plötzlich,
Lukaku, Ibra.
Genau, plötzlich werden in der Serie A Tore geschossen und wo man immer sagt, ja, hier Catenaccio und 1-0 und die Italiener verteidigen, nee. Und die Spanier sind aber die Fußball zocken und so, nee, genau andersrum. Ja. In Italien fallen die Tore und La Liga ist arschlangweilig. Also zumindest sehr oft, wenn, ich sag mal, die unteren 10 Mannschaften aufeinandertreffen. Kein Wunder, ich meine auch, von unseren Followern, ich weiß aber nicht mehr, wer hat auch gefragt, wie viele Unentschieden kamen denn an, weil ich tippe unfassbar oft 0-0 oder 1-1, weil es einfach so häufig eintrifft. Jo. Also es ist einfach so, auch du bei Getafe immer 0-0, 0-1 mal gefühlt von 15 0-0 oder 0-1 Tipps sind 13 richtig, ja, weil man das einfach vorher schon weiß.
Kommt hin, um nur noch die Statistik zu vervollständigen. Deutschland oder Bundesliga folgt auf Platz 2 mit 3,03 Treffern, dann Frankreich mit 2,7 und dann auf Platz 4 die Premier League mit 2,69. Also da Spanien doch deutlich sogar abgeschlagen.
Zumindest, ich hätte gedacht, Premier League ist was? Vierter, hast du gesagt?
Vierter.
Ich hätte gedacht, Dritter sind sie, siehst du? Das habe ich nicht gewusst. Aber gut, das lag dann ein bisschen an Liverpool. Die haben ja dann irgendwie 5 Spiele in Folge zu Hause verloren und kein Tor geschossen. Normalerweise gewinnen die im Schnitt mit 4-2, 4-1. Das hätte wahrscheinlich einen kleinen Einfluss gehabt, ja.
Kuriose Zeiten. Ich fand auch spannend, die Saison ging nur 253 Tage, so vom ersten bis zum letzten Spieltag. Eine normale Saison geht viel länger. 275 Tage hat zum Beispiel die Saison 18-19 gedauert. Auch das zeigt, wie dann die Belastung war, wie viele englische Wochen man reinhauen musste. Speziell Teams wie ja auch Granada durch Europa League ist da ein bisschen nicht abgestürzt in der Tabelle, aber ist eben von Platz 7 ging es runter auf 9. Real Madrid hatte daran zu knabbern. Atletico vielleicht das Glück gehabt, früh aus dem Pokal auszuscheiden, da nicht so die Belastung zu haben. Ja, es war eine kuriose, besondere Saison.
So. Das kann man so sagen, eine besondere. Besonders, teilweise besonders anstrengend für uns, besonders langweilig war es auch. Auch wenn man das eine oder andere Spiel von Real Madrid verfolgte, so wie ich. Ich schaue ja wirklich fast jedes Realspiel über 90 Minuten. Das war auch manchmal besonders zäh, muss man auch sagen.
Ja, ne, was soll ich da groß sagen?
Ja. Musste nichts sagen, einfach drüber hinweg.
Ja. Gehen. Spannend könnte jetzt noch werden, die nächsten Tage vielleicht auch, um ein bisschen zu gucken, nicht gleich wieder Spielertransfers, sondern Trainer. Was meinst du, was könnte passieren? Real und Barca sind ja berühmte Kandidaten, aber es gäbe vielleicht auch noch Getafe, vielleicht sogar Granada.
Ja, also ich fürchte, glaube, wir werden einige Trainerwechsel sehen, nämlich bei Real bin ich mir sicher, bei Barca bin ich mir sehr sicher, hängt aber davon ab, ob die einen Nachfolger finden. Getafe bin ich mir auch sicher, gab es auch, wir haben es auf Tiki-Taka, unserem Twitter-Account auch schon geteilt, die AS sagt auch, Bordalas wird gehen. Mendilibar ist da offenbar der Wunschkandidat. Der Eibar-Coach, der jetzt abgestiegen ist von Getafe. Also da gibt es einen. Granada, weiß ich nicht, weißt du mehr als ich, glaube ich.
Naja, jetzt auch nur gehört, dass wohl auch Martinez sich wohl schon verabschiedet hat. Er ist ja für mich, wäre er so ein leichter Wunschtrainer für Real, aber natürlich hat er keinen großen Namen.
Du, von mir aus könnt ihr den gerne haben. Schauen wir mal, ob ihr dann nächstes Jahr in der Champions League landet.
Er ist halt so eine neue Trainergeneration.
Ja, sicher.
Jahre, der Jüngste.
Ja, sicher. Mit hier der schlechtesten Abwehr der Ligas.
Ja, okay.
Da soll man hier Da soll man hier eure das Abwehr zusammenhalten. Ja, das würde gut zusammenpassen. Real, die zweitbeste Abwehr La Ligas. Und dann kommt der Coach mit der schlechtesten Abwehr, ja, der scheinbar kein Abwehrspiel seiner Mannschaft beibringen kann.
Da muss er ja nichts machen, das muss ja weiterlaufen.
Achso, dann
kommt noch Alaba und läuft. Na gut. Nee, das wird, da wird es auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, Koeman und Zidane, sicher gehe ich soweit auch
noch. Valencia auch, kriegen wir einen neuen Coach,
by the way.
Da weiß man also aber noch nichts.
Voho hat doch noch Bock, aber nee.
Da habe ich jetzt aber nichts gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da irgendwie in den Startlöchern stehen könnte. Bin ich gespannt. Also da 3-4 Positionen werden, denke ich, auf jeden Fall neu besetzt.
Ja. Und bestimmt auch bei den Absteigern, also Valladolid, Adios Sergio wahrscheinlich.
Ja, das ist glaube ich sogar fix. Da weiß man schon, dass der gehen wird. Ja. Also es kann ja sein, dass hier der auf den Getafe-Job schielt zum Beispiel oder auf den Valencia-Job, wer weiß. Also nicht, dass ich ihn jetzt anheuern würde, weil ich halt jetzt nicht so viel von dem, aber ja, mal gucken.
Ja, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, liebe Tiki-Taka-Zuhörer. Da berichte ich ja auch gerne immer noch bei Real Total drüber. Wenn ich eh schon die Informationen sammle und für Tiki-Taka, dann haue ich da meistens noch einen Bericht direkt mit hinterher raus. Also da mal schauen. Wie gesagt, groß über Transfers wollen wir jetzt noch nicht reden. Das ist ja auch eher Sonderfolgenformat-Thema. Hast du noch irgendwas, was im Sommer groß passieren könnte, wo du meinst, oh, die Bombe wird platzen?
Ja, eine EM steht an, Nils. Geht, oder? Ja. Was passiert im Sommer? Erstmal bald die EM in, wann ist es? Erst 11. Juni. 11. Ja, 11. Juni ist es soweit. Also so lang ist das gar nicht mehr hin. Schön 3 Wochen, dann geht's schon ab.
Erstmal jetzt fußballfreie Zeit, bin ich auch nicht ganz traurig drum, dass es jetzt
mal ruhiger wird. Das kannst du halt vergessen. Ja, wenn sie dann übermorgen zurücktritt, brennt schon mal Real Total und dir brennt die Tastatur und die Finger.
Ja, das schon.
Und dann
nicht der Spieltagskram.
Und dann der Ramos bleibt nicht, ja? Dann geht's auch und ab. Und
Mbappé kommt,
ja. Und Mbappé, auf der kommt, sagen wir
dahin. Alaba zumindest könnte mal verkündet
werden. Hazard wird verkauft, dann geht. Also ruhig wird es nicht.
Nein, glaube ich nicht. Natürlich haben wir jetzt auch noch Europa League und Champions League Finale, also das wird sich nur angeschaut. In der zweiten Liga geht es natürlich auch noch weiter in Spanien. Also Espanyol und Mallorca sind ja schon durch, direkt zurück wieder aufgestiegen und auch Leganés könnte es direkt wieder schaffen. Die kämpfen noch aktuell mit Almeria und Girona, alle 3 punktgleich um den 3. Platz und dann fehlen noch Sporting aus Gijón und auch Rayo haben mit jeweils 64 Punkten noch Möglichkeiten. 2 Spieltage sind da noch offen. Also vielleicht, würde mich freuen für Rayo. Bei Sporting in Gijón war ich auch schon im Stadion. Oh. Auch ganz nett, die haben so einen Vogelpark vorm Stadion. Da kann man durchlaufen und sieht überall so ein bisschen
Vögel. Ich drück Sporting die Daumen, dass es, also erstmal müssen sie es in die Playoffs schaffen. Aktuell nur 7., aber punktgleich mit Rayo. Aber wenn sie es in die Playoffs schaffen sollten, drücke ich ihnen die Daumen, dass sie der 3. Aufsteiger sind, weil ja, auch ein Traditionsverein, tolles Stadion, auch wenn ich noch nicht dort war, aber schön, passen einige, keine Ahnung, 30.000, 40.000 rein. Sehr lautstarkes Publikum, sehr enthusiastisch, große Fanandrang, Tradition. Das sind Vereine, die gehören in die erste Liga, da würde es mich freuen. Um ehrlich zu sein, also unsere Gurkentruppe aus Leganés, die sind uns ans Herz gewachsen, aber ist ja eigentlich kein Erstliga-Verein. Nein, ne? Waren ja eh das erste Aufstieg damals überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie lange sie in der Primera waren. 4 Jahre, 3, keine Ahnung. Aber das war der erste Aufstieg überhaupt. Also von daher, ja, diese Vorortvereine, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich brauche die immer nicht so unbedingt in La Liga. Also vor allem aus den Vororten Madrids gibt es ja so unfassbar viele Vereine, die in der 2. und 3. Liga spielen. Es ist ja der Wahnsinn. Also Getafe ist ja allein schon einer davon, ne? Typischer Vorortverein. Und in der 2. Liga gibt es dann, wie gesagt, Leganés. Dann hast du noch Fuenlabrada, Alcorcón, das sind allein schon 3. Und in der 3. Liga dann gibt es San Sebastian ist so ein Vorort. Welcher Verein? Dieser Dux Internacional de Madrid, irgendwas? Sind die nicht am Airport, glaube ich? Deswegen heißen die auch so. Und dann gibt es ja auf jeden Fall noch 2 oder 3. Also es ist Wahnsinn, diese ganzen Vorortclubs mit 10.000 Leuten wohnen da, glaube ich. Ich brauche die nicht unbedingt, deswegen nichts gegen die Pepineros aus Leganés, aber ich hätte schon lieber Gijón in der 1. Liga.
Ja, schon okay.
Und Almeria musste auch nie aufsteigen mit ihrem Scheich, der alle 5 Spieltage den Trainer entlässt. Ja. Kaum spielst du mal unentschieden, wirst du entlassen.
Klassiker da. Okay, dann haben wir soweit. Du wolltest noch was zur dritten Liga.
Wollte ich noch was zur dritten Liga? Ja, einfach nur, also unsere Twitter-Follower wissen es ja eh schon, wir haben es getweetet, aber es gibt die 4 Aufsteiger in die zweite Liga stehen fest. UD Ibiza ist aufgestiegen. Amore Bieta ist aufgestiegen. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner, Stichwort Vorortverein, ganz kleiner Vorort von Bilbao.
Klingt sehr baskisch.
Im Baskenland, genau, ich glaube eine Viertelstunde von Bilbao entfernt. Die kleinste Stadt im Profifußball jetzt, also in der ersten und zweiten Liga. Bisher war es Eibar. In Eibar wohnen, glaube ich, 25.000 Leute plus minus. In Amore Bieta wohnen, glaube ich, nur 10.000 oder 15.000 Leute in diesem, in diesem kleinen Ort. Also kleinster Verein in der ersten und zweiten Liga, zum ersten Mal überhaupt in die Sekunde aufgestiegen. Im Playoff-Finale gegen Badajoz, das ist schon eher ein Traditionsverein. Also da war ich für Badajoz, das hat nicht geklappt. Aber Burgos ist back. Das ist auch ein ziemlicher Traditionsverein. Nach 20 Jahren endlich wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Also die haben sich durchgesetzt. Burgos, Amore Bieta, Ibiza und Real Sociedad B, die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Das sind die 4 Aufsteiger in die zweite Liga. Ja.
Muy bien, muy bien.
Ja. Und Barça und Real haben es ja nicht geschafft im Halbfinale, ne? Nur der Vollständigkeit halber. Ja, leider dürfen in Spanien die zweiten Mannschaften in die zweite Liga. Für mich ist das ein absolutes Unding. Ich kann das, also das ist einfach Quatsch. Aber
ja. Moment, Real Sociedad B ist doch.
Genau, zweite Mannschaft. Und die dürfen ja aufsteigen in die zweite Liga.
Ja, aber nicht in die erste.
Das in die erste nicht, nee, aber in die zweite eben. Ja, das ist auch schon ein Unding. Gott sei Dank im deutschen Fußball nicht möglich, aber im spanischen eben schon. Natürlich drückt man als Barca-Anhänger da der zweiten Mannschaft die Daumen, aber ich finde, von den Regularien her sollte es nicht möglich sein. Weil, ne, du nimmst einem gestandenen, richtigen Verein einen Platz weg, Kohle weg, Entwicklungsmöglichkeiten weg, das ist ein absolutes Unding. Aber ja, Real Sociedad B eben nächstes Jahr Zweitligist.
Nun gut, dann gehen wir mal langsam rüber zur EM. Da ist ja heute eine kleine Bombe in Spanien geplatzt. Was genau, das hören wir uns gleich an. Wir haben ja mal einen Break, machen wir mal in dieser Folge. So, bis gleich. Es gab ja schon so den einen oder anderen Wackelkandidaten, wo man sich nicht so sicher war, ob Luis Enrique den mitnimmt. Ja, aber jetzt weder Ramos noch Asensio noch Aspas noch Hermoso. Puh, es gibt so ein paar Überraschungen in Spaniens Kader. Irgendwie hat Luis Enrique, es macht so den Anschein, mehr Premier League als La Liga geschaut. Denn auch ein Nacho ist nicht dabei, auch ein Jesus Navas nicht dabei. Was sagst du denn? Oder wie hast du reagiert, als der Kader kam?
Wie habe ich reagiert? Mit Puh, hier, Kopf geplatzt so ein bisschen. Mindblowing war das, ja. Also kein Sergio Ramos bei DM ist ein absoluter Paukenschlag. Vom Namen her einfach. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, macht das Sinn. Ich habe selbst getweetet, sein Injury-Record. Er hat in 5 Monaten 60 Pflichtspielminuten in La Liga für Real Madrid absolviert. Ansonsten nur verletzt. Du weißt es ja sowieso besser als ich. Meniskusverletzung, Muskelverletzung, dann ist er ja zwischendurch wollte er unbedingt seinen Rekord, ne, sein Nationalmannschafts-Länderspiel machen und hat sich dabei dann wieder verletzt, weil er es nicht ausgehandelt hat. Und im Nachhinein, lieber Herr Ramos, war das eine Fehleinschätzung von dir. Da warst du zu gierig auf deinen Rekord, hast dich wieder verletzt und deswegen verpasst du deine EM. Ja. So bitter ist das Leben manchmal, ein bisschen Karma dabei, fürchte ich. Also es macht Sinn, dass er nicht dabei ist, aber es war natürlich ein Monster-Paukenschlag.
Ist ja immer die Frage, ob du nicht so einen Leader nicht trotzdem irgendwie gebrauchen kannst. Das Turnier könnte ja auch länger gehen. Was ist die Alternative? Ja, aber nimmst du jetzt mit, in den letzten Jahren wurde immer Ramos Partner gesucht, jetzt muss er eine komplett neue Innenverteidigung und so ein Eric Garcia hat halt auch nur 6-mal in der Premier League gespielt. Den habe ich irgendwie noch gar nicht richtig spielen sehen. Auch Champions League nur irgendwie ein paar kurze Einsätze.
Ja, also ich finde, ich sag mal so, wenn Ramos einfach nur die letzten 4 Spiele gespielt hätte für Real, wäre er dabei gewesen, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er halt gar nicht gespielt hat, ne? Und nochmal, in 5 Monaten 1 oder ich glaube 2 Spiele absolviert. Ja, das ist viel, viel, viel zu wenig und das ist einfach der Grund. Also ich glaube, Luis Enrique tat sich da enorm schwer, das war eine super schwere Entscheidung, aber ich finde, es ist die richtige, aus seiner Sicht, ne? Ich hätte ihn grundsätzlich auf jeden Fall auch mitgenommen, wenn er einfach nur 3-4 Spiele absolviert hätte am Ende. Aber dadurch, dass er überhaupt nicht fit ist, du überhaupt nicht weißt, ne, wie sein Zustand ist. Und Luis Enrique hat das ja auch begründet, hat er gesagt, naja, seit Januar hat er weder gespielt noch überhaupt am Mannschaftstraining teilnehmen
können. Auch kaum trainiert,
ja. Ja, das ist einfach so. Also deswegen
kann man das verstehen, deswegen war er schon Wackelkandidat. Ich würde sogar noch ein neues Element mit reinbringen. Er schielt ja auch so ein bisschen auf noch ein anderes Turnier in diesem Sommer, dass er vielleicht wirklich bei diesem olympischen Fußballturnier im Juli dann...
Boah, das habe ich ja halt gar nicht auf dem Zettel, ne?
Ja, das 21. Juli geht es da los und da können ja dann irgendwie 2-3 Spieler über 23 dürfen mit. Das war auch so ein bisschen sein Traum, was ihm noch fehlt, auch die Auszeichnung. Vielleicht kommt das noch dazu. Er ist natürlich trotzdem traurig und hat er schon selbst sich geäußert, dass er sich da ärgert ein bisschen. Aber können wir eigentlich schnell abschließen, das Ramos-Thema, weil es ist nachvollziehbar. Er hat zu viel an andere Dinge gedacht, statt auch irgendwie auf seine Gesundheit zu achten. Was mich mehr ärgert, ist eigentlich, dass in meinen Augen Spaniens bester Innenverteidiger der letzten Monate, ich sage jetzt nicht auf die Saison betrachtet, aber so seit März, dass der nicht dabei ist und das ist Nacho Fernandes. Aber der ist natürlich jetzt auch schon eher raus aus der Nationalmannschaft, war ja glaube ich 2014 dabei, ist jetzt 31.
War der nicht nominiert im März bei den letzten drei?
Nee, ist länger nicht
weiß dabei. Weiß ich gar nicht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt.
Länger nicht mehr.
Ja, also auf jeden Fall, wenn man en Detail draufblickt, also zum einen, weil ich ja das Wort Paukenschlag benutzt habe, wenn du einfach hörst, Ramos ist nicht dabei, das trifft dich ja so unvorbereitet. Wenn du dann drauf guckst, macht es Sinn. Und der andere Paukenschlag ist und war natürlich kein Spieler von Real Madrid. Also einfach nur die Headline an sich, ne, das so ist. Aber wenn du auch da...
Das gab es noch nie bei einem großen
Turnier. Genau, gab es noch nie. Wenn du aber en Detail drauf guckst, Carvajal verletzt, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird er fit, wie verletzt ist er, wie, wann heilt das aus? Aber wenn du sagst, naja, okay, der ist verletzt, macht auch das Sinn, den nicht mitzunehmen. Asensio war für mich zu schwach. Nicht mal Stammplatz ab und zu gespielt, mal macht ein Tor, dann fünf Spiele wieder gar nichts von ihm. Also das ist mir auch zu schwach, den hätte ich auch nicht mitgenommen. Odriozola sowieso, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist mir auch also, ne? So.
Und dann hört es schon auf.
Und dann hört es schon auf, eben außer, wie gesagt, Nacho. Und da finde ich, gibt es einige, wo du sagst, die hätten es verdient und die nehmen sich nicht viel vom... Als Abwehrspieler meine ich jetzt Innenverteidiger. Ne? Wenn du auf Athletic Bilbao Innenverteidigung guckst, Unai Núñez haben die, Yeray Álvarez, da kannst du auch sagen, sind die gleich gut, sind die besser? Du hast Hermoso, der nicht dabei ist, das finde ich fast
das
schon.
Ist ein Ding.
Das ist für mich noch schlimmer als Nacho. Ja. Natürlich habe ich jetzt nicht so die Real-Brille drauf und so, aber also ich hätte Hermoso zum Beispiel mitgenommen. Das ist für mich eine Fehleinschätzung. Eher Garcia. Hätte ich eher zu Hause gelassen, auch wenn er jetzt zu Barca wechselt und so, aber da habe ich keine persönlichen Gefühle, dass er da mit
deswegen
muss.
Deswegen meinte ich vorhin, Luis Enrique hat vielleicht mehr England geschaut.
Also
Garcia kommt auf 12 Einsätze, Diego Llorente auf 17 Einsätze in dieser Saison. Da haben Hermoso, Nacho und so weiter ein bisschen mehr gespielt.
Ja. Also Diego Llorente von Leeds United, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe drei Spiele von Leeds geschaut und da habe ich ja nicht auf den geachtet, also keine Ahnung. Deswegen, das maße ich mir nicht an, dass ich sage, der ist besser oder schlechter als Hermoso oder Nacho, weiß ich nicht. Ich hätte halt Hermoso mitgenommen. So. Und Garcia ist ja eh nur Ersatzspieler, also absoluter Ersatzspieler bei Man City, deswegen erschließt sich das mir nicht, aber er ist irgendwie Lucho-Liebling. Also er stand in jedem Kader in den letzten Monaten unter Lucho, war immer berufen und hat auch gespielt. Also dem vertraut er einfach. Warum? Ja, müsste man ihn fragen, ne? Keine Ahnung, aber ich persönlich hätte, ja, wie gesagt, eher dann andere nominiert. Ja. Übrigens, wen ich auch ein bisschen krass finde, dass es nicht dabei ist, Jesus Navas. Also den hätte ich auch
Saison gespielt.
Den hätte ich auch berufen. Dauerläufer auf rechts.
Der ist nicht tot zu kriegen.
Stattdessen
der Linie rauf und runter mit 35 Jahren.
Stattdessen hat La Roja nur einen Rechtsverteidiger, Azpilicueta von Chelsea. Und sonst gar keinen. Sprich.
Ich schätze mal, da soll Llorente machen.
Genau, vielleicht. Da wird Llorente, der wurde auch ausprobiert im März als Marcos, Rechtsverteidiger, aber also Marcos Llorente, genau, von Atleti, aber ganz ehrlich, ein Rechtsverteidiger?
Boah. Und Azpilicueta ist ja mittlerweile auch mehr so rechts Mittelfeld, irgendwie rauf und runter.
Nee,
und
ich glaube, der spielt sogar in der Dreierkette, glaube ich, bei Chelsea unter Tuchel. Hat er, glaube ich, viel gespielt.
Gegen Real hat er zweimal im rechten Mittelfeld gespielt dann, also in der Fünferkette rechts gespielt, egal.
Okay, naja gut, aber...
Ist jetzt auch nicht klar, Viererkettenmann. Mal schauen, also welcher Nationaltrainer macht es schon allen recht? Klar, ja, wie immer, klar. Auch bei Jogi Löw gibt es immer Diskussionen, aber es ist schon, ja, Paukenschlag, ja. Große Bombe, keiner von Real. Ja. Im Einzelnen betrachtet nachvollziehbar, aber dann nicht mal Nacho mutig. Und ja. Auch generell bleiben ja noch ein paar fragwürdige Entscheidungen. Also was hat jetzt ein Sarabia besser gemacht als ein Aspas? Was hat ein Adama Traoré da besser gemacht? Nee, die kommen immerhin auf ihre Einsätze. Bei Sarabia sind es 11 Torbeteiligungen in dieser Saison, bei Traoré sind es 6 Torbeteiligungen aus 41 Saisonspielen.
Also Sarabia ist, glaube ich, auch die größte Überraschung so irgendwo, also die, die dabei ist, ne? Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich meine auch, der war zuletzt nicht berufen worden.
Nee.
Glaube auch nicht. Der wurde, glaube ich, Lutscher auch auf der PK gefragt hier. Den hast du ja gar nicht berufen gehabt im März und so. Und unter dir hat er nie gespielt und jetzt plötzlich hast du einen Beruf. Also deswegen, ich glaube, Sarabia ist wirklich die größte positive Überraschung. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, kann ja auch nicht so viel zu sagen, aber wirklich, war denn Stamm? Also die Spiele, die ich gesehen habe vom PSG, da in der Champions League zumindest, da hat er, glaube ich, nicht gespielt.
Nee, eher nicht.
Also ich hätte, ich habe auch meinen...
6 K.O.-Spieler ohne Einsatz.
Ja, also ich habe auch meinen Kader getweetet, wer da mal nachgucken möchte, vielleicht retweeten wir den später mit Tiki-Taka einfach. Ich hätte Aspas mitgenommen unter anderem, ich hätte Hermoso mitgenommen, ich hätte Navas mitgenommen, um da mal 3 zu nennen, und Canales von Betis auch nicht dabei, den ich auch mitgenommen.
Ja, Rückrunde hat er, glaube ich, ein bisschen abgebaut, war mir noch gute. Oh ja, Sabal muss man eigentlich auch erwähnen. Also
da, nee, der ist dabei.
Es mangelt ja nicht.
Der ist
dabei. Ach Quatsch, echt?
Ja, der ist dabei. Oh ja, Sabal von Real
Sociedad
ist dabei.
Ach, tatsächlich? Ja, habe ich gar nicht gesehen, siehst du?
Saul hat aber zu Hause gelassen von Atleti. Ja, den hätte ich zum Beispiel auch mitgenommen.
Echt?
Ich mag Saul.
So gut war jetzt.
Ja, aber der kann halt alles spielen. Also der kann ja auch den Linksverteidiger gehen. Der hat auch schon Innenverteidiger gespielt bei Atleti vor ein paar Jahren. Also der kann ja wirklich alles spielen. Das ist absolut, Schweizer Taschenmesser für alle Notwendigkeiten. Deswegen, ich mag den sehr. Ja, ganz ehrlich, wenn ich so auf den Kader gucke, er ist schon underwhelming, ne? Spaniens Kader. Also wenn ich den mit Frankreich vergleiche, wo Benzema zurück ist, ich sag's dir jetzt hier, wir werden ja, glaube ich, auch noch eine Sonderfolge zu EM aufnehmen, in aller Ruhe, wo wir alles besprechen, aber ich sag jetzt schon ein kleiner Teaser, mein Top-Favorit, Benzema's Frankreich. Glaubt, der gibt denen nochmal den Kick hinten raus. Der ist so gut drauf, endlich einen richtigen Mittelstürmer. Oder was ist endlich? Sie haben ja Mbappé, aber Giroud war ja immer gesetzt, ganz ehrlich, hör halt auf. Ja. Ein Mittelstürmer, der keine Tore schießt, ne? Und jetzt haben sie halt einen. Also ich sag Frankreich, Favorit.
Ich glaube, da freuen sich Mbappé und Coman auch ziemlich, wenn sie jetzt so einen mitspielenden Mittelstürmer haben, der wirklich sie auch gut bedienen kann. Also ja, da freue ich mich schon auch drauf, die Spiele da zu sehen. Eine Favoritenrolle ist ja was Offensichtliches. Vielleicht kann auch England da irgendwie noch was mitmischen, aber ja, Luis Enrique ist auf jeden Fall, jetzt hat den Druck, der muss jetzt liefern, weil wenn der jetzt in der Gruppenphase wieder ausscheidet, dann, ich glaube, die stürzen sich ja jetzt schon alle auf ihn, weil
kein Madrid-Spieler... Die Madrider Medien, da geht's halt jetzt, also ich bin mir sicher, heute Abend El Chiringuito Sondersendung. Da gibt es wieder ein Intro mit bösen Blicken von Pedrerol und mit Alarm, mit Alarmeffekten und weiß der Geier und im Hintergrund brennt irgendwas. Die freuen sich jetzt, die wetzen brennt die Metze. Irgendwas. Naja, die wetzen doch die Metze.
So eine Voodoo-Puppe vom Luis Enrique. Oh, zack. Ja, doch, ist möglich.
Diese Kasper-Sendung, ne, diese Clown-Sendung, den geht halt einer ab bei sowas.
Ja,
ne?
Genau. Die freuen sich.
Oh da. Mann, ey.
Und bei jedem Unentschieden oder irgendwie Niederlage, mit Ramos hätten sie so, mit
Assis hätten sie so. Ja, absolut.
Dann wird wahrscheinlich noch über Suso geredet von Sevilla, den hätte man ja auch noch mitnehmen. Ja,
also soll's nicht über. Die armen Innenverteidiger, lass die mal patzen, ne? Da hier Pau Torres und Co., von dem ich jetzt nicht gar nicht so super viel halte. Oder lass Gracia patzen, ne? Den Ersatzspieler da. Ja. Da geht's schon ab. Also da kommt. Ja. Da gibt's Sondersendungen und Schlagzeilen ohne Ende.
Ohne Ende. Ja, 11. Juni geht's da los. Ich glaube, vorher gibt es ja auch noch 2 Testspiele.
Zwei Testspiele, Mannschaft, glaube ich. Ich habe vergessen, gegen wen, aber 2 gibt es ja. Ich meine, war es nicht sogar Portugal? Könnte es sein. Könnte es sein, dass Spanien gegen Cristiano testet. Mal gucken, wie sattelfest da die Abwehr ist, der Spanier.
Also, was schätzt du denn, wie die Viererkette dann wirklich aussieht? Auch links ist ja, Gaia ist ja auch gut drauf, aber Alba müsste schon gesetzt sein, oder was meinst du?
Also das Verrückte ist, Alba wurde von Lucho 2 Jahre oder so komplett übergangen, wurde nie mitgenommen und jetzt erst im März bei den letzten 3 Länderspielen, bei der letzten Nominierung sozusagen, das erste Mal wieder nach, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren berufen. Mhm. Also deswegen, normalerweise hat Gaia die Nase vorn, aber ich glaube, Alba wird sich beim Turnier, oder ja, finde ich, sollte für mich der bessere Linksverteidiger, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn die sich nicht so viel nehmen, auch im Spielstil sehr ähnlich, ne? Beides Valencia-Schule so ein bisschen, die wuseln da die Flügel ja rauf und runter. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich denke, vielleicht mehr Erfahrung dann Alba. Pau Torres ist gesetzt. Mhm. Ich glaube,
als linker Innenverteidiger?
Rechter. Ich glaube, links rechts spielt Laporte, der das erste Mal überhaupt dabei ist. Der ist ja nur dabei, weil die Franzosen den nicht wollen.
Stimmt.
Und Deschamps hat den seit Jahren übergangen. Laporte hatte die doppelte Staatsbürgerschaft.
Oder jetzt La Puerta. Hat er sich ja umbenannt auf Twitter schon mit seinem Namen.
Hat er echt? AM.
Ja, Emerick, da war doch mal was und jetzt
heißt er La Puerta. Habe ich nicht mitbekommen, ja. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass er Baske ist, doppelte Nationalität oder so. Erste Mal überhaupt für die Spanier, finde ich richtig, also das ist ein Glücksfall für La Roja, dass Frankreich den einfach nicht wollte. Der ist für mich absolut gesetzt, also dementsprechend eher links, Pau Torres rechts. Rechtsverteidiger gibt es ja nur einen, Azpilicueta, dementsprechend ist das, glaube ich, die Viererkette. Und dann Mittelfeld, boah, also da hast du Llorente, da hast du Rodri, Thiago, da hast du Busquets. Busquets ist gesetzt, weil ich glaube, der ist Kapitän, also der wird den Sechser geben, aber dann davor, boah, kann jeder spielen. Also da gibt es auch keine offensichtliche Startelf für mich da vorne, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ja auch
der Torhüter ist nicht gesetzt, oder?
Ich glaube, Simon wird die Nummer 1 sein, weil er immer, ja, der hat immer die knackigen Spiele da, Nations League und so.
Aber hat er nicht so eine gute Saison hinter sich eigentlich?
Nee, der hat mega gepatzt, teilweise. Ja. Also das ist für mich Kopf-an-Kopf-Rennen, aber beide nicht überzeugend. Also von De Gea halt auch schon lange nichts mehr. Also ich sehe wirklich, ja, die Spanier hinten ein bisschen dünn, in der Breite, die Abwehrkette, die Viererkette ist okay, aber schon in der Breite haut es mich nicht vom Hocker, weil einfach, ne, wenn Eric Garcia dein dritter Innenverteidiger ist, ja, Glückwunsch. Torhüter halt nicht so viel, Simon gepatzt, De Gea patzt immer mal und vorne Sturm. Bei mir wäre Morata gesetzt, aber bei dem weißt du halt auch nie, was du kriegst. Ne? Also der kann dir geilen Doppelpack machen, Kopfball irgendwas, oder der verschießt aus 3 Metern. Ja? Ja,
3 Abseitstore.
Ja, 3 Abseitstore und ballert aus 3 Metern irgendwie rechts vorbei. Das hast du auch immer drin. Und Flügelstürmer finde ich halt, boah, total underwhelming. Ne? Also Adama Traoré, der kann halt nur geradeaus rennen und flanken. bei mir wäre Moreno ziemlich gesetzt, aber ich glaube, das ist er nicht bei Lucho. Dani Olmo hat zuletzt viel gespielt, der ist mehr oder weniger gesetzt, aber ist der schon so gut, dass er da dein Stammspieler in der Offensive ist? Und der ist ja mehr so Zehner, halber Zehner. Das ist kein echter Flügelstürmer. Das heißt, spielst du dann 4-3-3? Wo stellst du Olmo auf? Also ich bin nicht so begeistert von dem Kader.
Okay, dann schauen wir mal. Also Spanien hat nur ein Freundschaftsspiel, steht jetzt hier, 4. Juni eben gegen Portugal und dann geht es am 14. Juni gegen Schweden los. Bis dahin werden wir eben nochmal ein bisschen eine EM-Vorschau machen. Ich glaube, das auch nur auf Patreon. Auf Patreon gibt es auch eben unsere Sonderfolge über Hymnen und was wir Fantasy-League-mäßig mit Real Madrid und Barca anstellen würden. Das könnt ihr euch da eben anhören, aber eben nur unter patreon.com/tikitaka-podcast. Ich muss dir nochmal gratulieren natürlich, jetzt zum 4. oder 5. Mal zur Tiki-Taka-Tipps-Meisterschaft. Der Titel war dir ja schon vor 2-3 Spieltagen nicht mehr zu nehmen. 177 zu 160 von 380 Spielen ist schon eigentlich ganz ordentlich, fast jedes zweite Spiel. Ich glaube, ich habe eine Quote von 42% und du von 48% der Spiele.
Ja, die, im Nachhinein die
46%.
Die 50 hätte ich gern geknackt. Ja. Keine Ahnung, ob jetzt 50% gut oder schlecht ist, aber zumindest für dich hat es gereicht, Nils.
Ja, ne? Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch die Sicherheitstipps und gegen Wasser mehr. Und,
ja, tatsächlich glaube ich, die haben es ja mal ausgewertet, aber das ist jetzt wieder ein paar Spieltage her. Ja. Du hast zu oft gegen, also zu oft war der Wunsch der Vater des Tipps, ne, bei dir, zu viel gegen Wasser einfach gesetzt. Also einfach deine gefühlten 8 kontra Wasser-Tipps, wenn du einfach die für Wasser gemacht hast, wärst du schon näher dran gewesen, glaube ich.
Ja, nächstes Jahr lerne ich draus. Haben wir sonst noch was? Wir nehmen eben jetzt so, mal gucken, ob dann Donnerstag, Freitag unsere Saisonabschlussfolge auf mit Team des Jahres, Spieler des Jahres. Da auch gern nochmal, liebe Leute, schickt uns Feedback, was ihr da hören wollt, ob Tor des Jahres, Moment des Jahres, keine Ahnung, ob wir von jedem einen eigenen Team des Jahres hören wollt, wo ihr dann abstimmen könnt oder ob wir uns einigen sollen auf einen.
Ich sag beides. Ich glaube, ich stelle mein eigenes Team auf, du dein eigenes. Dann hauen wir das auf Social Media raus und lassen die Leute abstimmen, welche Elf sie besser finden. Weil liebe Zuhörer, ihr könnt euch das denken, es gibt manchmal etwas Unstimmigkeiten bei der Nominierung des einen oder anderen.
Vor allem auch beim Spieler des Jahres.
Und ich habe das, ganz ehrlich, da kannst du nein, nee, da kann man tatsächlich Luis Suarez wählen. Also ich werde auf Messi höchstwahrscheinlich gehen, weil er einfach wieder alle, also übrigens auch Pichichi, Glückwunsch an dieser Stelle, gewonnen. Kann man ja auch noch erwähnen, ja. Jo. Ein bisschen was hat er hinbekommen, obwohl er 3 Monate gar keine Lust hat. hatte 5. Mal in Folge Pichichi. Ist nicht so schlecht. Zum 8. Mal insgesamt beides Rekorde. Ne? Dementsprechend, da spricht schon was dafür. Aber man kann Suarez nehmen, weil man sagt, naja, Meister geworden, entscheidende Tore. Aber wenn du jemand anderen nimmst, dann bin ich sauer.
Schauen wir mal.
Also hier, wenn du hier mit Toni Kroos ums Eck kommst, dann müssen wir ein Wörtchen miteinander reden.
Ja, nee, mit Njom von
Retta. Ja, im negativen Sinne Spieler des Jahres, ja. Können wir drüber reden, ja. Also wir decken uns ein paar Awards aus. Tor des Jahres, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier nochmal alle 900 Tore nachschauen kann, aber gucken wir mal. Aber ich habe ein paar Ideen. Shooting Star, was haben wir letztes Jahr gemacht? Shooting Star, also Rookie hat man, ne?
Damals fertig, glaube ich, mit Kubo oder sowas. Ja. Oder was Ödegaard in der Hinrunde.
Ja, also liebe Zuhörer, ihr könnt uns da einfach auf Social Media Vorschläge machen, was für Awards wir quasi wählen sollen, welche wir ins Leben rufen. Ne? Wollt ihr?
Ja.
Und auch natürlich dann Spielervorschläge etc. Also gerne da bis Donnerstag, Freitag uns Tipps und Vorschläge geben. Twitter-Account ist bekannt, @tiki_taka_pod. Instagram, glaube ich, genauso, ne?
Jo.
Und dann streiten wir mal die Tage über unsere Top 11.
So ist es. Nochmal Glückwunsch an Atleti zur 11. Meisterschaft. War verdient. Und mal gucken, vielleicht geht da was hinsichtlich Titelverteidigung. Da werden wir noch ausführlich in der nächsten Saison drüber reden. Natürlich machen wir mit Tiki-Taka weiter. Es gab 38 Folgen in dieser Saison. Jetzt sind wir bei unserer 89. Folge. Da kommt jetzt bald natürlich noch die 90. hinzu zum Saisonabschluss. Also gibt viel zu bereden. Bald auch zur EM. Und mal gucken, Zidane, Koeman, Mbappé, Messi, Ramos, was sonst noch alles passiert auf dem Transfermarkt. Also, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart in dieser Saison und dann bis in ein paar Tagen.
Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.